Lass uns gemeinsam beten. Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das Märchen vom tapferen Schneiderlein kennt. Ging mir die Tage durch den Kopf. Das passiert ja manchmal, wenn man Kinderbücher liest oder so. Also es geht um einen Schneider, der 7 auf einen Streich, ne? 7 Fliegen auf einen Streich erwischt. Und das findet er so cool, das schreibt er sich auf den Gürtel, also stickt es sich auf den Gürtel, den bindet er sich um und geht stolz in die ganze Welt. Was bin ich für ein cooler Typ? 7 auf einen Streich, dann besiegt er einen Riesen, trifft einen König. Der König denkt, wow, was ist das für ein Held? 7 auf einen Streich, 7 Leute auf einen Streich, großer Krieger. Verspricht ihm große Taten, wenn er ein Einhorn bezwingt, ein Eber, 2 Riesen verscheucht oder besiegt sogar. Macht er alles, kriegt dafür das halbe Königreich und die Königstochter. Ich habe mich Folgendes gefragt. Gesagt, ja, der kriegt eine ganze Menge und alles, also und alle glauben immer die ganze Zeit, der ist ein krasser Typ. Aber der hat nur 7 Fliegen erschlagen. Ne? Und man könnte mal sagen, naja, guck mal, was bei rausgekommen ist. Ja, und auch die Königstochter zweifelt, die hört ihn dann nämlich im Schlaf reden und sagt, das ist ein Schneider eigentlich. Aber auch diese Finte und das, was dann kommt, das bewältigt er und letztlich ist er dann König. Dachte mir, na, wie erzählt man das Märchen weiter? Ein Schneider, der ein Königreich regiert, der es nie gelernt hat, ein Volk zu regieren? Was nützen ihm dann die Heldentaten? Ist es nicht doch manchmal entscheidend, wer man eigentlich ist, was wirklich am Anfang steht? Kann man da einfach so drüber hinwegsehen und sagen, ist ja egal, Hauptsache ist, was du draus machst? Wisst ihr, ich habe gedacht, schon auch in der Vorbereitung, auch manchmal, wo wir herkommen, ist schon sehr entscheidend für unser Leben. Ne? Unter wem wir groß geworden sind, in welcher Gegend wir groß werden, Familie. Wie entscheidender ist das für die Menschheit, an den Anfang zu schauen? Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und wenn wir jetzt eine Predigtreihe über den Heiligen Geist machen, müssen wir dazu auch an den Anfang gucken. Weil ganz am Anfang gibt es einen Text in der Bibel, also die ersten Verse der Bibel, beinhalten schon den Geist Gottes. Und deswegen dachte ich, das will ich euch nicht vorenthalten. Da gucken wir rein und was das zu sagen hat über den Heiligen Geist, aber auch über uns. Und da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das sind die ersten Verse. Ich glaube fest, dass diese Verse vor allen Dingen sagen wollen, warum es uns gibt und wozu es uns gibt. Das ist kein Anspruch einer naturwissenschaftlichen Erhebung sozusagen. Darüber brauchen wir uns jetzt nicht streiten, sondern wir Grundlegendes klären, ganz am Anfang. Und wie wir hier lesen, war Gott da schon als Geist, hier steht es, ne? Der Geist Gottes. Er schwebte über dem Wasser, heißt es, über dem Chaos, könnte man auch sagen. Das sind nämlich die Chaoskräfte, aber da kommen wir später zu. Und was interessant ist und was uns als erstes auffällt, dass Gott eigentlich hier schon als trinitarisches Wesen bezeichnet wird. Würde natürlich jeder Christ sagen, der Jude würde es natürlich abstreiten, aber ja, guck doch mal, interessant. Da heißt es, da ist von Gott Gerede und dann vom Geist Gottes. Und später sagt der Text, und Gott sprach. Und das Johannesevangelium interpretiert dieses Reden nochmal anders, indem er sagt, das ist jetzt Johannesevangelium, also geht um Jesus, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Gott und Wort sind eins. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, also durch dieses Wort. Und ohne dieses Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann lesen wir etwas später weiter. Und das Wort, dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, dieses Wort war Jesus. Und jetzt auf diesen Text rübergetragen. Ah, Vater, Geist, also Gott, Geist, Sohn. Das gesprochene Wort, das Mensch wurde. Alles in einem. Wir werden an dieser Stelle nicht die Trinitätslehre vertiefen, ne? keine Angst. Oder vielleicht dachte er, oh, jetzt endlich. Na, dann müsst ihr nochmal später auf mich zukommen. Wir wollen heute nicht darauf eingehen, wie wir das denken können, sondern vielmehr, wenn dem so ist, und es ist so, was hat das für eine Bedeutung? Und da geht es viel stärker reinzuschauen und das sich mal bewusst zu machen. Was für eine krasse Bedeutung das für uns ist, was für diese krasse Bedeutung für das Universum und für jeden Einzelnen und damit aber auch auf das Wirken des Geistes an sich. Im Prinzip ist die Aussage, ganz am Anfang ist ein Gott, der in sich Beziehung ist. Er ist ein Wir in einer Person. Verrückt. Brauchen wir jetzt nicht weiter denken. Ja? Die im Kigo versuchen das gerade. Wer jetzt sagt, oh, das will ich mir erklären lassen. Einfach rübergehen. Aber er ist Beziehung, er ist Liebe. Vor allem, bevor irgendwas, du oder ich, diese Welt gemacht worden ist, sagt die Bibel, war Liebe, Beziehung. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Deswegen ist dieses abgefahrene Modell einer Gottheit, die in sich wir ist. Später sagt er auch, lasst uns Menschen machen. Ist ein faszinierender Gedanke. Warum? Weil hier, und das will ich euch mitgeben, Liebe vor Macht kommt. In sämtlichen anderen Religionen fängt es an damit, dass Gott etwas schafft. Die Gottheit schafft etwas, macht etwas und tritt auf und zeigt ihre Größe, ihre Fähigkeit, ihr Können. Und dieses Gegenüber dann, da entwickelt sich dann Liebe oder auch nicht oder was auch immer. Aber es braucht ein Gegenüber, damit überhaupt Liebe entstehen kann. Denn Liebe funktioniert nur im Gegenüber. Aber jetzt stellt euch vor, hier die Bibel sagt, als erstes war nicht Macht. Der hatte zwar Macht, aber er lebte nicht als erstes Macht, sondern Beziehung. Vielleicht irritiert euch das, aber ich liebe diesen, vielleicht ein bisschen philosophischer Gedanke, aber seht ihr, was die Säulen des Seins sind, ist nicht Macht, sondern Liebe. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, diese Welt zu verstehen. Die Essenz unseres Universums ist nicht Macht, sondern die Liebe ist vorgeordnet. In allen anderen Modellen ist die Essenz Macht. Und dann kommt auch noch vielleicht die Liebe dazu. Aber eigentlich geht es um Macht. Und hier heißt es nein. Liebe war vor Macht. Liebe war vor der Schöpfung. Das Universum, du und ich, wir sind entstanden aus Liebe heraus. Was hat das für eine Bedeutung? Und was hat das für eine Bedeutung, nämlich auch, wenn du dich in diesen Einflussbereich dieses Gottes stellst, der sehr Liebe ist, seines Geistes, der da wirkt. Wenn der Raum gewinnt in deinem Herzen, was geschieht da? Nun, wir lesen später und da gehen wir nochmal, wahrscheinlich nochmal richtig konkret drauf ein, aber die Hauptwirkung des Heiligen Geistes ist, so heißt es später im Neuen Testament, Liebe. Die Hauptwirkung, die Hauptfrucht des Heiligen Geistes heißt, ist Liebe. Ist ja kein Wunder. Wenn er ein Teil dieses Wesens ist, der Liebe ist, dann ist natürlich das Erste, was er wirkt, Liebe. Kein Wunder. Und trotzdem wird uns hier schon deutlich, der Charakter von Liebe. Drei Punkte der Bedeutung wollen wir uns anschauen. Ich hoffe, ich kann sie euch auch ein bisschen schmackhaft und konkret machen. Liebe setzt vor allen Dingen auf Beziehung. Dieser Gedanke und überhaupt hier, wie das Sein und das Entstehen des Universums geschildert wird, sagt, vor allem Liebe, das heißt vor allem Beziehung, vor aller Macht. Seid mal da ganz ehrlich, unser Alltag, unsere Welt tickt anders. Was nimmt euren Alltag ein? Da gibt es einen Job zu tun und zu erledigen. Und den müssen wir vor allen Dingen gut machen. Und bei diesem Job geht es oft auch um Einfluss, um Macht. Vielleicht geht es in Form von Absicherung, was auch mit Macht zu tun hat. Mit Geld, was auch immer. Und drumherum strukturieren wir noch ein bisschen unsere Beziehungen. Familie, Ehe, Partnerschaft, vielleicht sind noch Kinder da, Freundschaften. Aber die müssen irgendwie sich da so einfügen. Aber das Hauptding, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, anderen Kulturen ist das vielleicht ein bisschen anders, aber in unserer westlichen Gesellschaft ist ein Riesending, ist nämlich vor allen Dingen, hey, es geht doch vor allen Dingen um Einfluss. Und Machtnahme. Und jetzt der Gedanke, nee, das ist nicht das Entscheidendste. Leute, wenn die Existenz, die Säulen sozusagen, allen Seins, nicht Macht ist, sondern Beziehung, wow, wie stellt das dann unsere Prioritäten auf den Kopf? Wir denken, ja klar, Survival of the Fittest, die Stärksten übernehmen die Macht, so geht es doch darum und deswegen geht es an Stärke zu gewinnen. Wir sollten uns nicht darüber aufregen, wenn die Stärken nach immer mehr Macht streben in dieser Welt. Nee, und doch heißt es hier, Gott ist Beziehung. Macht ist nicht die Säule, sondern Beziehung. Wir reden oft und gerne von Vitamin B. Kennt ihr das so? Man braucht Vitamin B. Beziehungen. Wir nutzen die Beziehungen, um an mehr Einfluss und Macht zu kommen. Hier ist ein Gott, der Beziehung ist und Macht nutzt, um mehr Beziehung und Liebe zu wirken. Wir nutzen Beziehung, um stärker zu werden. Und er sagt, ich nutze Stärke, damit die Liebe und Beziehung stärker wird. Er dreht es genau um. Versteht ihr? Krass. Aber so ticken wir. Und hier steht schon die ersten Verse der Bibel. Wenn wir darüber nachdenken, merkt man, oh, bei dem ist alles andersrum, irgendwie als ich ticke und diese Welt tickt. Das heißt doch, wenn du Entscheidungen triffst und auch wenn ich Entscheidungen treffe, die dazu führen oder die darauf zielen, mehr Macht zu erhalten, mehr Einfluss, sei es in unserem Job, in unserem Alltag, wenn wir da Beziehungen unterordnen, dann handeln wir gegen die DNA des Universums. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Das heißt, irgendwann wird es schädlich für dich sein. Wenn die Säule eine andere ist. Nicht Leistung und Erfolg, nicht Fortschritt, nicht das eigene Vergnügen, sondern Beziehung. Das Wesen und Grundpfeiler dieses Seins. Das ist der erste wichtige Gedanke, den wir mitnehmen können. Liebe setzt auf Beziehungen, noch vor Macht. Und dann, wenn wir tiefer hineingucken, wie diese Trinität, wie diese Gottheit funktioniert und damit auch dieser Heilige Geist, welche Rolle er einnimmt, dann werden wir feststellen, es geht darum, sich selbst zu geben. Nun, den Einblick geben uns diese drei Verse nicht. Aber den Einblick gibt uns Johannes Evangelium Kapitel 17. Da können wir nämlich eine einzigartige Sache wahrnehmen, nämlich wie Gott und Gott sich gemeinsam unterhalten sozusagen. Im hohen priesterlichen Gebet. Nicht viele Gebete haben wir von Jesus, aber hier haben wir eins. Und ständig taucht darin auf, verherrliche den Sohn. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater. Ja, und später davor sagt Jesus, und der Geist verherrlicht den Sohn. Es geht immer darum, dass der eine den anderen verherrlicht. Verherrlichen heißt so viel wie den anderen groß machen, dem anderen dienen. Das heißt, jede dieser Person in dieser Gottheit sozusagen setzen den anderen an höherer Stelle, drehen sich um den anderen. Deswegen nehmen manche als Bild, um diese Trinität zu beschreiben, den Tanz. Weil beim Tanz ist es auch eine fließende Bewegung. Man dreht sich ständig um den anderen. Und wenn ein perfekter Tanz auftaucht, dann bewegen sie sich wie eine Einheit. So könnt ihr deswegen auch Trinität vielleicht versuchen zu denken in diesem Bild. Sozusagen, einer macht dem anderen groß und doch von außen betrachtet ist es wie eins. Aber eigentlich sind es viele, die sich um den anderen drehen, genau auf den anderen abgestimmt sind. Nicht sagen, ich bin der Chef und du hast sie dir zu folgen. Vater verherrlicht den Sohn, Sohn verherrlicht den Vater, Heiliger Geist verherrlicht den Sohn. Ich musste schmunzeln. Gestern haben wir uns zu Hause darüber unterhalten und da kam die Frage auf, also es wirkt doch immer, als ob der Vater die obergeordnete Rolle hat, oder? Denkt ihr das nicht auch immer so? Der Vater ist doch der Oberchef da in diesem Bunde. Vater, ist ja auch bei Vätern so. Aber ist das wirklich so? Also, habt ihr euch das mal gefragt? Also, wer ist denn der Stärkere? Hat der nicht noch ein bisschen mehr Macht? Und dann dachte ich, ja, das sind wir wieder. Wir fragen wieder, wer ist denn eigentlich der Größte von den dreien? Wer ist denn der Stärkere von diesen dreien? Wer kann den Tod ansagen? Und dann kam mir in diesem Moment, das ist eine Frage, die uns beschäftigt, aber nicht die Trinität. Nicht den Teil in der Trinität. Da fragt keiner, wer ist denn jetzt der Größte von unseren, sondern oh, wer kann hier der sein, der am meisten den anderen dient und den anderen groß machen? Die denken gar nicht in diesem Fall so. Andere Formulierung. alles, was der Sohn gesagt hat, das war im Sinne des Vaters. Alles, was der Vater tut, das war im Sinne des Sohnes. Also da kriegst du nichts auseinander, weil der eine den anderen groß macht. Da kriegt keiner auf. Ich bin doch hier der Stärkste, du, Jesus, jetzt gehst du da an das Kreuz, Scherge. Und keine Widerrede. Nee, so war das nicht. Das war der Wille des Sohnes, da hinzugehen. Das war schon immer abgekaperte Sache. Und kein, okay, Vater, bitte nicht hauen. Nee, das ist eine falsche Vorstellung, die wir aus unserem Erfahrungshorizont in Gott selber hineintragen. Aber hier ist ein Wesen, das vor allen Dingen dienend ist, den anderen groß macht, auch in sich selbst, den anderen verherrlicht, sich selbst gibt. Das heißt, dass Selbsthingabe der Ursprung und Sinn allen Seins ist, oder nicht? Dass jedenfalls, wenn wir den widerspiegeln sollen, alle dazu gemacht sind. Man könnte es noch radikaler formulieren. Um mehr du selbst zu werden, musst du dich selbst hingeben. Wow! Nee, warte mal, es geht doch darum, sich selbst zu erfahren, zu entdecken, zu verwirklichen, auch gute Grenzen zu ziehen, damit du nicht ausbrennst und all das. Mag alles sein, aber hier ist eine Grundannahme, sagen, pass auf, du kannst dich da völlig verrennen und am Ende verlieren. Weil hier ist ein Wesen, das vor allen Dingen eins tut, nämlich sich selbst geben zur Größe und den anderen groß zu machen. Um dich selbst zu finden, wirklich zu lieben, musst du eigentlich dich selbst geben. Leute, lasst diesen Gedanken mal sacken. Was bedeutet das für unsere Beziehungen und Partnerschaften? Wenn es vor allen Dingen darum geht, zu dienen, dem anderen, der anderen, den anderen groß zu machen. Was bedeutet das für unsere Gemeinden, unsere Kirchen? Wenn es darum geht, wirklich zu dienen, nicht gucken, wer am stärksten ist, am meisten Macht hat und Einfluss. Leute, an Einfluss hat es dem Sohn nicht gefehlt, später. Aber das war nicht sein Ziel, Einfluss zu gewinnen. Ihm wurde Einfluss gegeben, aber er ist den Weg des Dienens gegangen. Wir verkehren das, wir nehmen das andere vorne weg. Wenn du egoistisch lebst, deinen Vorteil suchst, hart gegen andere wirst, anstatt ihr Bestes zu suchen, dann wirst du am Ende dich zerstören. Dich zerstören. Deine Bestimmung. Du wirst dich verlieren. Du wirst zerschellen daran, dass eigentlich das Grundkonzept dieses Universums, auch wenn wir nicht es spüren, aber eigentlich das Grund dieses Universums und wie es funktionieren sollte und eigentlich funktionieren würde, nur alleine ist, indem man sich selbst gibt und den anderen groß macht. Und deswegen ist das, was der Heilige Geist tun wird und immer tun wird, wie er es auch jetzt schon da tat, aber ist Jesus verherrlichen. So heißt es in Johannes 16. Warum? Einmal, weil er nun mal den anderen groß macht, aber auch, weil wir in Jesus, dem Gekreuzigten, den Ort der Selbsthingabe schlechthin sehen. Da gibt sich einer selbst stellvertretend für andere. Deswegen wird er das immer wieder groß machen, damit es in unser Herz hineingebrannt wird. Und sagst, wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du am Ende Freiheit haben, am Ende dich selbst finden. Und glaub nicht die Lüge, dass du dich verlieren wirst. Nein, das wirst du nicht. Okay, auch diesen Gedanken. Ja, ist kein einfacher Ansatz, ist ein bisschen kryptisch. Und jetzt ein dritter Gedanke. Und uns begegnet hier aber auch Liebe, die ordnet und gestaltet. Und ich mag diese Formulierung. Also erst gibt es ja diese Überschrift, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann ist es, als ob es näher ranzoomt und sagt, okay, und jetzt sage ich euch mal, wie das läuft. Und da war zuerst, bevor alles losging, die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Am Anfang war ein Chaos, wüst und leer, kein Leben. Finsternis. Meer ist übrigens ein Symbol, nicht, da dürft ihr nicht an unsere Ozeane denken, es ist ein Symbol für Chaos. Das sind die Chaosmächte, denen du ausgeliefert bist. Also in antiker Zeit natürlich noch viel mehr als in unserer Zeit, aber das Meer, wenn du da mit deinem kleinen Boot unterwegs bist und es geht ab, dann weißt du, wie klein du bist. Dann bist du verloren. Hier wird beschrieben, ein Zustand, so ist sein, wenn Gott nicht da ist. Da ist kein Leben möglich, da ist keine Ordnung. Und das Erste, was Gott tut, ist dann Ordnung zu schaffen. Er sortiert, macht, damit Leben überhaupt möglich ist. Und wir lesen hier, und das finde ich schöne Formulierung, der Geist schwebte über diesem Chaos. Es gibt Übersetzungen, die sagen, man kann übersetzen, er brütete, er breitet seine Schwingen aus. Interessant, ne? Heiliger Geist wird ja manchmal in Taube und so ausgedrückt, aber okay. Breitet seine Schwingen aus und brütet über diesem Chaos. Als ob er sich sehnt und sagt, ich will, dass da was Gutes draus wird, dass es heil wird, dass es gesund wird. Das ist meine tiefste Sehnsucht. Manchmal denke ich, oh, das kennen wir doch auch. Eigentlich scheint es tief in uns hineingelegt zu sein, dass eigentlich wir das auch lieben, dass Ordnung hergestellt wird. Aber Ordnung auch, die lebt. Auch da musste ich schmunzeln, diesen Text im Herzen tragen, durch die letzte Woche gegangen. So, was steht bei dir heute an? Oh, irgendwie Ordnung in dieses Chaos reinzukriegen. Ja, ich weiß nicht, wie oft du das schon gesagt hast. Oh, ich muss mal echt Ordnung wieder in dieses Chaos reinbringen. Also, ich weiß nicht, entweder denkst du an deine Kinder oder denkst an deinen Schreibtisch oder was auch immer. Aber die Sehnsucht danach, ja, Ordnung reinzubringen, das, ja, nicht jedem gelingt es. Aber es ist so eine Sehnsucht. Aber dann nicht nur ordnen, das ist zu wenig noch, sondern zu gestalten, zu machen, dass etwas nachhaltig bleibt und dass es im Leben dienlich ist. Manchmal ist es rein Ordnung zu machen und damit es andere wieder unordentlich machen, total unbefriedigend. Und dann willst du aber, dass auch diese Sehnsucht kennst du vielleicht, aber dann mal was Größeres auf den Weg bringen. Irgendwie, wo du sagst, oh, das habe ich echt geschafft. Guck, und du kannst dir noch anschauen. Cool. Leute, und das steckt schon in diesem Geist, der über dem Chaos schwebt und denkt, Ordnung reinbringen, Leben reinbringen, System, damit Leben entstehen kann. Dazu brauchen wir Licht, dazu brauchen wir Kräfte, die wirken, in Balance sind, sie es überhaupt halten. Also das Universum ist ja eine faszinierende Sache. Und dann geht's los, nachdem er sozusagen da brütet, darauf wartet, sehnt, kommt das schöpferische Wort. Und Leute, was für eine schöne Parallele, oder? Ich muss noch mal kurz ausholen. Du kannst es auch andersrum denken, bevor wir in die Parallele gehen. Sorry. Du kannst es auch andersrum denken. Wenn der Zustand ohne Gott ist, sozusagen Chaos, Dunkelheit und so, und Sünde der Zustand ist, wie wir uns aus Gott rausbewegen, dann heißt das, die Folge von Sünde ist immer Richtung Unordnung strebend. Richtung Chaos strebend. Manch einer legt so die 10 Plagen aus, als das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wird, zu zeigen, hier gucke mal, die Plagen, die da kommen, die sind ja eine Naturkatastrophe nach der anderen. Ist euch schon mal aufgefallen? Frösche, Stechmücken, bis hin dann zu Finsternis und dann Tod. Warum ist da eigentlich kein Komet vom Himmel gefallen und hat den Palast des Pharaos platt gemacht? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Also warum hat Gott nicht eine Plage kommen lassen, die urgewaltig ist und keine Zweifel sind, sondern es folgt eine Natursache auf die nächste und du könntest sagen, ja, das kann man auch erklären, ne, ist ja ganz klar. Also wenn da hier so viele Viecher sterben, dann gibt es auch eine Viehpest oder dann kommen die Mücken natürlich, wenn diese ganzen Frösche tot sind, ne, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, wie der Pharao das gedacht hat, nee, ob das kann auch Zufall sein, ich lasse die mal noch nicht ziehen. Und manch einer fragte, warum macht das Gott so kompliziert mit diesen 10 Plagen? Er kann doch echt ein gewaltiges Feuer kommen lassen. Und es brennt. Zauberblitze durch Mose. Passiert aber nicht. Und manch einer sagt, im Prinzip zeigt hier Gott, immer wenn Ungerechtigkeit handelt, wenn jemand sich als Gott ausspielt, der nicht Gott ist, dann kommt diese Ordnung durcheinander. Und die Schöpfungsordnung zerbricht. Und wir stellen es auf den Kopf und es geht Richtung Dunkelheit, Chaos und damit auch zu Tod über. Und jetzt der Link. Und am Kreuz haben wir gehört, nimmt Gott in Jesus diese Dunkelheit auf sich, damit wir Neuschöpfung werden können. Also wie der Geist da gebrütet hat, gesagt, damit überhaupt die ganze Schose losgeht, Ordnung und hier und da, wird er auch wieder auf den Sohn hinweisen, indem wir neu gemacht werden, eine neue Schöpfung beginnt, eine neue Schöpfung unseres Inneres. Um diesen abstrakten Gedanken noch ein bisschen zu konkretisieren, habe ich gedacht, Ich habe gedacht, wie breche ich das für mich runter? Wenn dieser Geist, wir lernen hier diesen Aspekt, ein Brütender ist über dem Chaos, einer, der sich sehnt danach, dass Leben entsteht und heile Zusammenhänge wiederkommen, warum sollte er das nicht tun, wenn er in dein Leben kommt? Der wird doch immer noch derselbe sein. Sprich, du bist unterwegs, du bist als Christ unterwegs und hast manchmal das Gefühl, da gibt es Sachen in deinem Leben, die berühren dich, die treiben dich um. Du weißt zum Beispiel, dein Umgang mit Geld ist eigentlich nicht gut und dann hängst dein Herz zu dolle dran und du kannst es nicht loslassen. Oder da gibt es Sachen, du freust dich so sehr drauf, du hast sie dir verdient sozusagen und dann fällt es dir ungemein schwer, die loszulassen, anderen zur Verfügung zu stellen oder wieder aufzugeben. Oder es gibt andere Bereiche, du wirst jähzornig, aggressiv, reagierst manchmal viel zu stark und es tut dir eigentlich wahnsinnig leid. Du merkst, hier sind Sachen nicht in Ordnung. Oder Angst, du hast Angst. Es gibt so viele Situationen, da solltest du was sagen, handeln, aber du tust es nicht. Sämtliche Bereiche oder andere Bereiche, wo du merkst, hier stimmt was nicht in mir, das ist Dunkelheit. Und du denkst, ich kann eigentlich gar nicht gut Christ sein, wenn das da ist. Ich habe eine gute Botschaft, dieser Text hat eine gute Botschaft an dich. Solange es dich stört, scheint er wieder am Wirken zu sein. Versteht ihr, wenn der Heilige Geist der Erste ist, was er tut, brüten über der Finsternis und sich sehen, dann ist das genau sein Wirken an dir und dir keine Ruhe zu gönnen und zu sagen, bist du im richtigen Kurs, ist doch egal, was die anderen denken, mach deins. Sondern zu sagen, nein, hier gibt es Finsternis in deinem Leben, hier gibt es Chaos in deinem Leben und ich werde brüten, ich werde keine Ruhe lassen, weil ich will, dass es weitergeht, weiter Ordnung, weiter Heilung, weiter ins Leben geht und deswegen bin ich ein Brütender auch in deinem Leben. Das heißt, wenn du solche Sachen hast und merkst, dann verurteile dich nicht, sondern was tust du? Setz dich mit dem Geist Gottes zusammen, an das Wort und lass ihn doch mal gemeinsam mit dir zusammen über dem Wort brüten. Über dem Wort brüten, bis er eins von diesem allgemeinen Wort Gottes ganz konkret zu deinem Wort, ein neu schöpfendes Wort gibt, das vielleicht die Finsternis ordnet. Wenn er das damals das Wesen war, warum sollte das nicht jetzt auch noch sein? Nimm die Dunkelheiten in deinem Leben. Ignoriere sie nicht, verdränge sie nicht, verurteile dich aber auch nicht dafür, sondern mit dem Geist Gottes an das Wort gehen und sagen, okay, was hast du zu sagen? Gibt es irgendwas, was du mir zeigen willst? Wir sind so schnell dabei, selber aktiv zu werden, selber an Macht ranzugehen. Was ist, wenn der Weg des nicht Macht ist, sondern ihn sprechen zu lassen? Damit, wie Gott hier gesprochen hat oder in Jesus gesprochen hat, er mal zu Wort kommt und in deine Dunkelheiten hineinredet, damit er ordnet, damit er heil macht. Und es geht nicht nur für deine Dunkelheiten, vielleicht gilt das auch über die Dunkelheiten um dich herum. Zweiter Punkt, es geht ja nicht nur um dich, der will dich befreien zum Segen für andere. Wenn dich was bekümmert, wie andere leben, auffällt, wo andere gefangen sind, Ungerechtigkeiten in dieser Welt, dann setz dich hin und lass ihn brüten, bis er dir einen Weg zeigt, bis er dir ein Wort gibt, das für Klarheit sorgt, die nächsten Schritte und Neues schafft. Und der Geist Gottes ist einer, der brütet über der Finsternis, um zu ordnen und dann letztlich zu gestalten durch das Wort, dann lass ihn auch hier zu Wort kommen. Das ist vielleicht ein bisschen gefahrener Gedanke, aber ich dachte, ja, lass uns das probieren. Leute, hier geht es nicht nur darum, irgendein Erkenntnis gewinnen und es geht schon längst nicht darum, an Wissen mehr zuzunehmen. Wort Gottes und Gott selbst hat Kraft und er will ins Leben führen, in die Beziehung, in die Liebe hinein, die er selber ist. Will dich mehr zu jemandem machen lassen, der anderen dient. Nicht Angst hat, dabei zu verlieren, weil er schon alles hat in der Beziehung mit Gott. um ein Segen zu werden für andere. Lass uns noch kurz beten. Herr, das ist ein großes Geheimnis, dass du selbst, allmächtiger und lebender Gott, Beziehung bist, Liebe. Wir können das nicht richtig bis ins Letzte durchdenken oder zu Ende denken. Du übersteigst unser Denken und doch der Fakt selber ist faszinierend, Herr. Wie ermutigend in dieser Welt, wo die Machtspiele so groß und gewaltig sind, dass es um Liebe geht und du es so gedacht hast, dass am Ende gewinnen wird, wer selbst sich hingibt, um andere groß zu machen. Und nicht um ihnen zu dienen aus Angst, sondern aus Liebe ihnen zu dienen. So bitten wir dich, dass du unsere Herzen befreist, immer mehr, dass du uns hineinführst in deine Gegenwart und dass du dieses Brüten, dieses Warten über den Dunkelheiten in unserem Leben beginnst, aber auch um uns herum, damit unsere Beziehungen gereinigt werden. Unsere Herzen erfüllt mit Liebe, Menschen gestärkt werden und du verherrlicht wirst. Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.